sind Sie der Chef von dieser Servicestelle? Ja, also passen Sie mal auf. Ich werde mich demnächst über Sie und Ihre Mitarbeiter beschweren, und zwar kräftig. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo ich mich beschweren werde, vielleicht beim Bundespräsidenten oder beim UNO-Generalsekretär oder beim Europäischen Gerichtshof, aber irgendwo mache ich Sie jedenfalls fertig. Weil das ist ja wirklich keine Art, wie Ihre Mitarbeiter mit mir als Staatsbürger umgehen. Ich komme da neulich auf Ihr Amt, weil ich da ein Formular brauche. Und ich habe mich total höflich erkundigt, habe gesagt, hallo, wo ist denn dieser Dreckszettel, den ich da für mein Anliegen brauche? Oder an wen in diesem Saftladen kann ich mich denn wenden? Da in dem Zimmer sind gleich drei von Ihren wunderbaren Mitarbeitern herumgelümmelt. Aber kein einziger hätte mir vielleicht eine Antwort gegeben oder weitergeholfen. Also frage ich nochmals, wer ist da jetzt zuständig? Da grinsen sich Ihre drei Mitarbeiter zu und der Erste sagt, ja, da müssen Sie sich an Alexander wenden. Der Zweite schüttelt den Kopf und sagt, aber nein, da ist doch Sascha der Richtige. Darauf sagt der Dritte, also ich würde mich an Alex oder eventuell auch an den Lexi wenden. Worauf der Erste wiederum sagt, Sie können es auch beim Xandl probieren. Der Dritte ergänzt, oder bei unserem Kollegen Alessandro. Der Zweite wieder sagt, wir haben aber auch einen Schandor aus Ungarn und einen Iskander aus der Türkei, die sind eventuell auch für Sie zuständig. Na, da habe ich dann aber aufgedreht. Jetzt hören Sie mir mal zu, habe ich geschrieben. Ich habe meine Zeit doch nicht gestohlen, damit Sie mir die halbe Belegschaft aufzählen. Woher soll ich denn wissen, ob ich mich jetzt an Alexander, Sascha, Alex, Lexi, Xandl, Alessandro, Schandor oder Iskander wenden soll? Wenn es da so viele verschiedene Zuständige gibt, dann kann ich ja irgendeinen auswählen. Sagen Sie mir jetzt pronto, wer davon der Richtige ist, sonst knallt's. Da geht die Tür auf, ein Mann kommt rein und die drei haben in meine Richtung gerufen, da ist er ja. Darauf frage ich diesen neuen Kollegen, also wer sind Sie jetzt? Sind Sie Alexander oder sind Sie Sascha? Sind Sie Alex, Lexi, Xandl, Alessandro, Schandor oder Iskander? Und der Mann sagt, ja, alle davon. Sagen Sie einfach einen dieser Namen zu mir, wie Sie wollen. Ich fühle mich dann schon angesprochen. Wenn Sie wirklich mich meinen, dann merke ich das. Und dann ist der Name gar nicht so entscheidend. Hallo, hallo? Ja, was denn? Das Formular, das ich wollte, ja, das habe ich dann bekommen, ey, alles super. Aber ich werde mich trotzdem beschweren. Woher soll ich denn wissen, dass ein und dieselbe Person so viele verschiedene Namen haben kann? Ich finde das überhaupt nicht lustig und in Zukunft erledige ich alle Amtswege online, von zu Hause. Dann werden Sie und Ihre Truppe bald durch Computer ersetzt werden. Und auch diesen Alex Schandor, Lexi Xandl Sascha oder wie auch immer der heißt, ich meine, das ist doch wirklich nicht normal. Eine Person und so viele Namen.
Weiß nicht, ob ihr euch das auch schon gedacht habt bei der Predigtserie Ein Person und so viele Namen. Aber bei Gott ist es eigentlich genauso. Für ihn macht es keinen Unterschied, wie wir ihn ansprechen. Er weiß dann schon, er sieht in unser Herz, wenn und weiß, wann er gemeint ist. Für uns macht es aber einen Unterschied, wie wir Gott nennen manchmal, weil wir das quasi aussprechen und uns bewusst machen, wer er ist für uns in dem Moment. Und ich habe heute die Ehre, über noch einen Namen, das ist die letzte Reihe von der Predigtserie Gottes Namen, zu sprechen. Und zwar geht es um, ihr könnt schon lesen, Yahweh Shalom. Und da habe ich am Anfang eine Story und da habe ich mir zwei Redner, Actors eingeladen, spontan, mit nicht viel Vorbereitungszeit. Es können nur Profis, aber deswegen sind sie ja da. Genau, und wir werden die Story euch ein bisschen näher bringen.
So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten geführt und euch aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter, aus der Hand aller, die euch bedrängten, und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und auch zu euch gesprochen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Ammoniter, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht.
Aber dennoch überließ das Volk nicht sich selbst, sondern der Engel des Herrn kam zu einem jungen Mann, der gerade Weizen droschte. Dieser konnte etwas von der Ernte retten und konnte heimlich das Weizen treffen. Und zu diesem kommt der Engel.
Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben.
Geh hin in deiner Kraft. Und du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt.
Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse. Ich bin der Jüngste in dem Haus meines Vaters.
Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst, wie einen Mann.
Habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gaben und lege sie vor dir hin.
Okay, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Nimm das Fleisch und das Brot und leg es auf den Felsen hier und gieß Brühe darüber.
Der tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seine Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er:
Ach, Herr, Herr, ich habe wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen.
Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben.
Da baute Gideon dem Herrn Gott einen Altar und nannte ihn Beer Shalom, der Herr ist Friede.
Vielen Dank.
Hier fällt der Name Jahwe Shalom. Und ich fand es interessant, wusstet ihr das, dass das in dieser Geschichte dieser Name vorkommt? Ich wusste es auch nicht. Und vor allem habe ich dann gedacht, okay, ich habe dann Richter 6 gesehen, okay, es ist Gideon. Und dann dachte ich mir, naja, das wird wahrscheinlich ganz am Schluss sein, wenn er alle Feinde besiegt hat, dann wird er ihn Gott ist Friede nennen. Aber dass das eigentlich dann Gideon aussagt über Gott, als die Feinde noch da waren, als 7 Jahre lang Krieg war oder 7 lange Jahre Unterdrückung ist und es sich noch gar nichts verändert hatte und die Situation eigentlich immer noch die gleiche ist. Und er von sich selbst auch sagt, ich bin ja gar nichts wert, ich bin ja der Geringste unter meinen Brüdern, unbedeutend klein. Und offensichtlich war er auch nicht mutig, weil er in den Bergen sich verkroch und dort eben die restlichen Ernte, den Weizen noch drosch. Und trotzdem sagt Gideon in dieser Situation, Gott ist Friede. Ziemlich krass fand ich das. Also offensichtlich war ja noch gar nicht Friede, also nach unserem Verständnis. Aber wir können uns mal anschauen, wo in der Bibel das Wort Friede noch vorkommt. Ich habe nicht alle Stellen genommen, weil es zu viele waren, aber ein paar Stellen. Im Psalm kommt öfter Friede vor. Psalm 119, 165. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Hier kommt Frieden im Zusammenhang mit Gott, mit Gottes Gesetz vor. Und die Verheißung ist, sie werden nicht straucheln. Die Verheißung ist nicht, sie werden Frieden, sie werden keinen Krieg haben, sie werden keinen Streit haben, sondern sie werden nicht straucheln. Interessant. Nächstes, Jesaja 48, 18. O, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Wasserstrom war früher, ist heute auch noch wichtig, früher noch wichtiger. Wo Wasser geflossen ist, hatte man Trinkwasser, da konnte man sich leichter ansiedeln. Ezekiel beschreibt einen Wasserstrom vom Thron Gottes, das Leben schafft. Also der Friede Gottes ist wie etwas Lebensschaffendes, wie genau, dann machen wir das Nächste. Dein Bund wird sein mit den Steinen auf dem Feld und die wilden Tiere werden Frieden mit dir halten und du wirst erfahren, dass deine Hütte Frieden hat und wirst deine Städte überschauen und nichts vermissen. Hiob 5, Vers 23 und 24. Du wirst, wirst Frieden haben und deine Städte überschauen und nichts vermissen. Auch interessant. Man wird nichts vermissen. Wenn man die Bedeutung von Shalom sich näher anschaut, bedeutet es auch ganz vollständig. Und zu den anderen Dingen komme ich noch. Aber hier wird es nochmal klar, er wird nichts vermissen. Es ist, Frieden bedeutet auch, hey, es ist alles da. Okay, können wir noch eins weiter? Das ist ein längerer Abschnitt, aber ich fand ihn sehr gut, weil es das, beschreibt, dass Friede ist und ganz am Ende eben zeigt, was die Gottlosen eben nicht haben. Ich lese es vor. Und er spricht, macht Bahn, bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe, der Habne, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sondern will ihr Geist von mir sondern würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Ich war zornig über die Sünden ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte. Aber sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und ich will sie leiten und ihnen Trost geben, denen, die da Leid tragen. Ich will Frucht der Lippen schaffen, Frieden, Frieden, denen, die in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr. Ich will sie heilen. Aber die Gottlosen, jetzt kommt dieser Gegensatz, sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann, das in Wellen, Schlamm und Unrat auswerden. Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht der Herr. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Die erleben das nicht, dass Gott sie heilen will, sie ihnen Trost geben will, die nicht offen sind für Gottes Reden, die nicht sagen, hey, hier bin ich, ich brauche dich, Gott. Und das ist ziemlich cool, was Shalom eigentlich auch zeigt. Gott will uns vervollständigen, Gott will uns heilen, Gott will uns leiten. Und das bedeutet Shalom. Genau. Dann gehen wir ins Neue Testament, glaube ich. Genau. Da kommen wir nochmal zu einer neuen Bedeutung. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet. Dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Hier kommt dieser Aspekt nochmal vor, dass Frieden zwischen dem Menschen und Gott und zwischen Mensch und Mensch, das bedeutet auch dieses Frieden im biblischen Sinn. Wenn Jesus sagt, ich will Frieden, ich will euch meinen Frieden geben. Also zwischen Gott und uns und zwischen uns Menschen. Also da auch wieder die Beziehung vervollständigen, die Beziehung heilen. Nicht nur uns selber, sondern die Beziehung. Gut, dann gibt es glaube ich noch eins. Und da kommt dann dieser Aspekt auch vor, dass wir den Frieden auch tragen, den Gott uns gibt. Wenn ihr ein Haus kommt und sprecht zuerst Friede, sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird der Friede auf ihn ruhen. Wenn aber nicht, so wird der Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt und was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert und ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Genau, der obere Teil, wir dürfen Frieden zusagen. Jesus hat ganz oft gesagt, Friede sei mit euch, nachdem er auferstanden ist und zu den Jüngern kam. Friede sei mit euch. Und nochmal die Bedeutungen. Eine Bedeutung habe ich noch nicht gesagt. So, Wohlergehen heißt es auch, oder Heil. Also Wohlergehen sei mit euch. Friede. Gott will euch vervollständigen. Gott will euch heilen. Das sei mit euch. Und wenn wir offen dafür sind, das heißt, wenn wir ein Kind des Friedens sind, wenn wir sagen, hey, ich will das, was du für mich hast, Gott, dann sind wir Kinder des Friedens. Und dann wird dieser Friede, den Gott uns gibt, auf uns ruhen. Und wir können ihn weitertragen und wir können ihn Menschen anbieten und sagen, hey, wir haben hier eine Quelle des Friedens, eine Quelle des Wohlergehens, auch wenn diese Umstände, wie wir bei Gideon gesehen haben, ganz andere sind. Wenn wir eine Predigt halten und nicht vorankommen, oder wenn wir vielleicht ein Gespräch mit dem Chef haben, oder wenn wir gemobbt werden in der Schule, oder ja, wenn uns ein Freund blöd anmacht oder andere blöd anmachen und es kränkt. Dann sagt Gott trotzdem, hey, ich will Frieden euch geben, ich will euch dieses Wohlergehen trotzdem geben, obwohl diese Umstände anders sind. Gut, jetzt können wir nochmal ganz eins weiter, da kommt gleich keine Bibelstelle, oder doch? Machen wir noch eins weiter. Genau, da nochmal zusammengefasst. Das im biblischen Sinn heißt Shalom nicht nur das Gegenteil von Krieg oder die Abwesenheit von Streit, sondern es heißt auch übersetzt Wohlergehen, Heil, Friede, ganz vollständig. Und das Verb kommt auch in der Bibel vor, und zwar in 2. Könige, wo der Tempel fertiggestellt wird. Und dafür fertiggestellt wird, wird dieses Shilam, also der Wortstamm ist ähnlich, verwendet. Und das heißt eben vervollständigen, wiederherstellen. Da wird dieser Tempel vervollständigt. Und genauso sagt Gott, hey, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes und ich will, dass ihr nicht an irgendeiner Ecke unvollständig seid, sondern ich will komplette Heilung, komplettes Leben für euch, für uns, für mich. Genau. Und Frieden hat immer was mit Gott, mit Gottes Gegenwart zu tun. Und wir sind berufen, ihn zu tragen. Und jetzt können wir weiterschauen, wenn wir das einfach im Hinterkopf nochmal haben. Weil die Geschichte, die wir danach sehen, bestätigt das. Also die Geschichte, die wir am Anfang gehört haben, wie es weitergeht. Es geht weiter. Und zwar, er bekommt ja den Auftrag, die Israeliten aus der Hand der Midianiter zu befreien und ist dann erstmal mega krass gehypt, weil er Gott gesehen hat oder den Engel des Herrn. Und dann spricht Gott in der Nacht zu ihm und sagt ihm, so, jetzt geht's los, da drüben sind die Midianiter, auf geht's, die schlägst jetzt alle zusammen. Nee, tatsächlich nicht. Und zwar das Erste, was er ihm sagt, hey, ihr habt da eine blöde Statue in eurem Dorf, die muss weg. Das war ein Götzenbild und die muss erstmal weg. Könnte man sich fragen, hey, warum jetzt die Statue? Wir haben hier ein ganz anderes Problem, die Midianiter. Wenn ich die Statue niederreiße, dann kriege ich erstmal Probleme mit meinem Volk, mit meinen Freunden. Dann haben wir erst Rechtsstreit, dann ist nichts mehr hier Friede. Und wie sollen wir im Streit dann gegen die Midianiter kämpfen? Aber Gott ist es wichtig. Und Gideon macht sich auch auf den Weg im Dunkeln, weil er nicht gesehen werden will, kriegt ihm nichts. Und was kommt, ist natürlich Streit mit den mit seinen Leuten und mit seinem Volk. Also nichts mit Shalom, mit Friede im deutschen Sinn. Aber Gott ist das ihm wichtig, weil er sagt, hey, mir ist wichtig, dass du ganz bist, dass es dir gut geht und nicht nur äußerlich, sondern in deinem Herzen. Und dazu ist es wichtig, dass wir bestimmte Sachen aus unserem Herzen rauskicken, wie aus diesem Dorf. So bestimmte Gewohnheiten, die es nicht gut tun, rauskicken aus unserem Leben. Wenn wir merken, hey, das trennt uns von Gott, wenn wir merken, die Zeit, die Gott uns eigentlich gibt, verschwenden wir da benehmen wir uns falsch und das ist nicht nur einmal, sondern das ist quasi wie so ein Pfahl in unserem Leben oder wie wir letztes Mal in der Predigt hatte, diese Banner, die müssen erstmal raus, die falschen Banner. Genauso ist so die Statue. Die muss erstmal raus. Gott will uns heilen, und zwar innerlich und äußerlich. Also nicht nur die Umstände außenrum. Und und deswegen muss Gideon erstmal daran. Als er da hingeht und es macht, kommt dieser nächste Schritt. Und viele wissen wahrscheinlich, wie es ausgeht. Er befreit die Israeliten von der Unterdrückung. Und bis dahin ist es ein mega cooles Happy End. Wer es dann noch weiter liest, merkt, dass es nicht nur einmal ein Schritt, den man tut, die falschen Götzen raus, sondern da muss man immer wieder dranbleiben, weil der Gideon nicht ganz bis zum Ende das durchgehalten hat. Aber genau, Gott ermutigt uns, weil er sagt, hey, ich will euch heilen, ich will euch vervollständigen, ich will euch meinen Frieden geben, meinen Shalom. Genau, jetzt können wir noch eine Folie. Genau, Jesus sagt, ich, meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Und euer Herz erschreckt nicht und fürchtet euch nicht. So wie bei Gideon. Die Umstände sind immer noch die gleichen. Aber Gott will uns eben diesen Frieden geben, der uns im Herzen manchmal Frieden gibt. Aber auch dieses Wohlergehen, auch wenn die Umstände komisch sind. Und ja, das Ganze, was ich auch noch gesagt habe. Gut, dann machen wir die letzte Folie oder die vorletzte. Genau, jetzt einfach noch eine Frage, drei Fragen, die ich euch einfach mitgeben will. Wir werden dann auch in das Abendmahl gehen. Ihr könnt einfach, während ihr jetzt noch sitzt, drüber nachdenken, während die Musik laufen oder Lobpreis live hören, je nachdem, was darüber nochmal nachdenken. Hey, wo brauche ich deine Heilung, wo brauche ich deinen Frieden und deinen Shalom, wo willst du, dass ich ganz werde?